Herzlich willkommen zum Greifbar Predigt Podcast. Die folgende Aufnahme wurde am 23.04. im Rahmen des großen Greifbars in der Stadthalle aufgenommen. Die Aufnahme ist etwas länger und beinhaltet Zeugnisse bzw. Gespräche über Lieder, die den Menschen wichtig sind. Das Thema des Greifbar war meine Geschichte, mein Lied.
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das hat Friedrich Nietzsche gesagt. Herzlich willkommen heute Abend hier in Greifswalds guter Stube in der Stadthalle zu unserem nächsten Greifbarabend. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Musik spielt bei vielen eine große Rolle im Leben. Es gibt Erlebnisse, die verknüpfen sich mit bestimmten Liedern. Oder wir können das, was wir durchmachen, in Liedern verarbeiten und unseren Gefühlen mit Musik Ausdruck verleihen. Ganz egal, ob unser Musikstil von Johann Sebastian Bach, vom Hip-Hop oder von Helene Schneider. Fischer! Ich wusste, da war was falsch. Also, man könnte jetzt merken, was nicht meine Musik ist, aber das ist ein anderes Mal. Atemlos durch diesen Abend. Ganz egal, die Lieder spielen eine Rolle bei den meisten von uns. Und das war übrigens auch in der Bibel schon so. Auch dort gibt es kurze und lange, einfache und komplexe Lieder, mit denen die Menschen schon damals das, was sie empfanden und was sie erlebten, auf den Punkt gebracht haben. Heute möchten wir über unsere und ihre Geschichten und ein paar besondere Lieder mit Ihnen zusammen nachdenken. Und das bei Greifbar. Ein paar Sätze zu Greifbar. Uns gibt es seit 2002 hier in dieser Stadt. Wir gehören zur evangelischen Kirche, zum Pommerschen evangelischen Kirchenkreis. Und einige Male im Jahr laden wir hierhin ein in die Stadthalle, um über Fragen, von denen wir glauben, dass sie interessant sein können, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und sie in Verbindung zu bringen mit dem christlichen Glauben. Unsere Hoffnung ist es dabei jedes Mal, dass Sie sich als unsere Gäste bei uns richtig wohlfühlen und dass Sie ein bisschen neugierig werden auf das, worum es im christlichen Glauben geht. Heute Abend mit hier auf der Bühne ist wieder unsere Band, die diesen Abend wesentlich gestalten wird, und einige Menschen, die aus ihrem Leben erzählen werden. Und die möchte ich Ihnen gerne jetzt vorstellen. Hier in der Mitte sehen Sie Jana Natschke. Sie wird auch gleich als Erste aus ihrem Leben erzählen. Daneben sitzt Anja Lipper und außen Florian Harder. Und dazu unsere Sängerinnen Naimi Totieras und Tamar Baum. Und Friedrich Reik Harder, unser Sänger, den haben wir eben schon beim ersten Lied erlebt. Mein Name ist Michael Herbst und ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Musik und Geschichten ist also unser Thema. Manche Lieder verbindet man auch mit besonderen Orten und Ereignissen. Wenn man zum Beispiel zur Borussia nach Dortmund fährt, dann kann man sicher sein, dort zwei Lieder zu hören. You Never Walk Alone und, was ich ehrlich gesagt noch ein bisschen witziger finde, Leuchte auf, mein Stern Borussia, gesungen auf die Melodie von Amazing Grace. Weihnachten gibt es nicht ohne Lieder, die unser Herz berühren. Für manche hier in dieser Gegend besonders sind die Lichter angezündet oder ein Lied wie Stille Nacht. Vielleicht denken Sie auch an das erste Verliebtsein zurück und an die Liebeslieder. Bei mir ist das ein paar Tage her und ich musste daran denken, dass ein gewisser Adriano Celentano mit dem Lied Azzurro damals die Hitparaden Candle in the Wind. Und bei Wind muss man an das andere Windlied denken, 1989, die Scorpions, Winds of Change. Das Lied, das die Ereignisse begleitet hat, die auch dazu führten, dass Ost und West jetzt beieinander sein können. Ich habe mich gefragt, gibt es bei euch außer den Liedern, die wir noch hören werden, besondere Songs, die euch wichtig sind?
Because I'm happy von Pharrell Williams.
Bekannter Song auch hier in Greifswald, genau. Noch andere?
Bei uns läuft das Lied Bitte Baby, mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Das heißt anders. Die ganze Zeit und unsere Söhne, 1, 3, 4 und 6 Jahre, die hüpfen dazu am Couchtisch. Das ist sehr wichtig.
Klingt sehr dynamisch.
Bei mir ist das ein bisschen andersrum. Ich verbinde weniger Situationen mit Liedern. Bei mir bringen mich Lieder eher in bestimmte Situationen. Und weiß ich, ganz einfaches Beispiel. Heya BVB, heya BVB, heya, heya, heya. Hat keiner mitgesungen, leider.
Ja.
Hat bei euch nicht so gut funktioniert.
Nein, wir konnten nicht mitsingen. Wir mussten uns vorstellen, wie du dazu rund um den Tisch hüpfst. Von daher... Ja, vielleicht ist es bei Ihnen ja auch so und wir dachten, vielleicht tauschen Sie sich mal 1, 2 Minuten am Tisch drüber aus. Welche Lieder sind das, die Ihnen jetzt gerade durch den Kopf gehen an den Tischen? Vielen Dank, dass Sie mitspielen. Sie werden später noch viel mehr Zeit haben, sich auch miteinander auszutauschen über Lieder und Geschichten. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Geschichte und ich würde Jana mal fragen, wie hast du Ostern verbracht?
Ja, in Familie natürlich, weil man natürlich ein bisschen mehr Zeit hat als sonst und irgendwie werden bei uns zu Ostern immer die alten Rezepte, Backrezepte gewälzt und natürlich wurde auch ein Osterbrot gebacken und natürlich waren wir am Ostersonntag auch in der Kirche.
Erzähl uns ein bisschen mehr, wo du herkommst, was du so machst, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können.
Ja, also Jana Natschke, wie gesagt, ist mein Name. Ich bin 36 Jahre, bin in Greifswald geboren und auch zur Schule gegangen. Studiert habe ich dann Soziale Arbeit in Neubrandenburg und danach bin ich ein bisschen um die Welt gereist und danach bin ich zurückgekehrt und in Potsdam, Berlin, Rostock beruflich tätig gewesen und jetzt aber seit, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 9 Jahren wieder zurück in Greifswald beruflich.
Du hast uns ein besonderes Lied mitgebracht und wir werden uns darüber auch noch unterhalten und einiges dazu hören. Jetzt hören wir aber erstmal das Lied selber von der deutsch-marokkanischen Sängerin Namika und es heißt Lieblingsmensch.
Genau. Ja, Lieblingsmensch heißt der Titel und diesen Song verbinde ich ganz besonders mit meinem Bruder. Mein Bruder ist 39 Jahre und wir fahren ab und an immer mal wieder zusammen Auto. Und im Auto läuft dann meistens dieser Song oder auch viele andere. Aber ich fand einfach, dass dieser Titel so die Beziehung zu meinem Bruder einfach beschreibt. Er ist mein Lieblingsmensch und deshalb muss ich einfach ein bisschen mehr über ihn erzählen. Mein Bruder ist besonders. Er hat eine geistige Behinderung und ist blind. Also geistig behindert heißt, er denkt in manchen Dingen eher wie ein 3-Jähriger, manchmal wie ein 5-Jähriger, manchmal wie 12 und manchmal kommt er mir vor wie ein 100-Jähriger alter Mann. Also es ist ganz unterschiedlich. Und mit ihm bin ich einfach schon durch viele Phasen meines Lebens gegangen und irgendwann hat meine Freundin zu mir gesagt, Mensch, dein Bruder und du, ihr seid irgendwie wirklich echt was Besonderes. Und am Anfang habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. Also sie nahm so Bezug auf das Erzählen, weil wir eben so eine eigene Sprache miteinander sprechen. Manchmal wirklich wie Kinder, einfach frei heraus. Und als ich länger drüber nachdachte, musste ich ihr eigentlich zustimmen. Also für mich ist es zwar normal, mich mit ihm so zu unterhalten, aber trotzdem ist er was Besonderes. Ich musste ganz viel Rücksicht nehmen im Leben. Wir waren natürlich Geschwister, aber nicht normale Geschwister. Also es ist schon so, dass wir uns eben nicht den Haushalt geteilt haben, sondern irgendwie das Abwaschen und das Abtrocknen und Einkaufen und Müll rausbringen musste immer ich machen. Mein Bruder konnte in sein Zimmer gehen und die Musikanlage anschmeißen und ich war echt ziemlich oft ziemlich, ziemlich sauer darüber und habe ihm auch wirklich ab und an gesagt, dass ich das richtig doof finde. Und erst viele Jahre später ist mir bewusst geworden, was eigentlich meine Vorteile sind. Ich konnte zum Beispiel einen Führerschein machen, das konnte mein Bruder nicht. Und als ich mit dem Führerschein nach Hause kam, hat mein Bruder schon total sehnsüchtig auf mich gewartet und hat gefragt, hey, hast du ihn? Und ich habe gesagt, ja, ich habe es geschafft. Und mein Bruder meinte gleich, geil, dann los, wir fahren jetzt auf die Autobahn, 100 Sachen und viel schneller als Papa sonst. Das fand mein Papa nicht so lustig. Der hatte natürlich die Notbremse gezogen und hat gesagt, nee, Mädchen, erst mal Fahrpraxis. Das haben wir dann natürlich auch gemacht und ein paar Tage oder ich glaube eher Monate später durfte ich dann auch alleine mit dem roten Opel Kadett meines Vaters fahren und bin mit meinem Bruder tatsächlich auch auf die Autobahn und für ihn ist es einfach ein tolles Gefühl, wenn er merkt, dass das Gaspedal einfach in die Tiefe geht und er so in den Sitz zurückgedrückt wird. Das ist einfach das, was er toll findet. Und mein Bruder hat einfach eine Leidenschaft, nicht nur für Musik, eben für Autos und speichert zum Beispiel in seinem Kopf. Also er kann nicht lesen und auch nicht schreiben, aber er hat einfach ein super gutes Gedächtnis und der speichert einfach alle Familienwagen, die wir jemals hatten, in seinem Kopf ab, auch die Familienwagen der Freunde, Bekannte und Verwandte und so weiter. Also er weiß genau, was in den 80ern gefahren wurde, in den 90ern, die PS-Zahl dahinter, die Lackierung, also alles Mögliche. Ich nenne ihn manchmal liebevoll mein kleines Gehirn. Ich habe nämlich ein ganz schlechtes Gedächtnis, aber er hat es umso besser. Und er hat mir zum Beispiel auch mal eine Situation aus Kindertagen geschildert, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Da hat er mich gefragt, weißt du eigentlich, dass ich dir das Schaukeln beigebracht habe? Und nee, wirklich? Ja, du wolltest nie auf die Schaukel und hast immer Angst gehabt. Und es war wirklich so. Ich habe immer Angst gehabt, irgendwie die Kontrolle zu verlieren, den Boden unter mir zu verlieren. Und mein Bruder hat mir dann gezeigt, wie es geht. Der hat nämlich gesagt, Mensch, das ist wie Fliegen. Du musst das probieren. Setz dich auf die Schaukel, schließ die Augen und dann einatmen und ausatmen und ein und aus. Und so haben wir das wirklich viele Male auf dem Spielplatz gemacht, der vor unserem Haus war. Und bis heute liebe ich das Schaukeln, habe das genauso meinem Sohn beigebracht. Und mein Bruder schaukelt heute auch noch genauso. Das zeigt eigentlich, finde ich, also diese Beschreibung des Schaukelns, wie er so das Leben genießt. Also egal, wie viel Tiefschläge er erleben musste, also er lag auch viel im Krankenhaus, musste sich vielen Behandlungen unterziehen aufgrund seines Augenlichtes. Aber er hat einfach nie die Liebe am Leben verloren und hat, glaube ich, einfach die größte Kraft für sich aus der Liebe zu Gott gezogen. Denn auch das ist was wir zusammen entdeckt haben, also den Glauben an Gott. Wir haben Gottesdienste zusammen besucht und ich fand es immer beeindruckend, wie er so freudig irgendwie singt und betet und vor allem, wie er das Vaterunser spricht. Also das Vaterunser habe ich so noch nie bei jemand anderen gehört. Er spricht das einfach einzigartig. Und ich habe ihn auch mal gefragt, Mensch, Matthias, jetzt sag doch mal, wer ist denn Gott überhaupt für dich? Da hat er gar nicht lange überlegt, sondern gesagt, ja, ist doch ganz logisch, Gott, der sitzt oben im Himmel und der passt auf uns auf. Der passt auf uns auf die Lebenden und auch auf die, die gestorben sind. Das hat ihn auch mal eine Zeit lang beschäftigt, als meine Oma gestorben ist. Aber für ihn ist das was Natürliches. Also Gott passt immer auf uns auf und liebt uns einfach mit allem, was wir so mittragen und hilft uns einfach auch durch die schlechten Zeiten, ist einfach immer für uns da. Und das fand ich damals so mitreißend, dass wir uns zum Beispiel auch vor 7 Jahren taufen lassen haben. Und das war der wundervollste Tag in meinem Leben und ich denke auch in seinem Leben. Ja, und er ist einfach ein Riesenvorbild für mich und mein Lieblingsmensch. Und ich denke heute, dass einfach mein Bruder wirklich ein Geschenk Gottes an mich ist und auch an meine Familie, weil sonst wäre auch unsere Familie nie so, wie sie jetzt ist.
Vielen Dank, Jana, für diese Geschichte. Du erzählst das mit sehr viel Wärme und man spürt dir das ab. Er ist wirklich dein Lieblingsmensch und ein ganz besonderer Mensch. Du nennst ihn ein Gottesgeschenk. Ich habe mich dabei trotzdem gefragt, man kann ja doch mal auf andere Gedanken dann kommen, ob Gott ihm denn dann nicht auch ein anderes Leben hätte schenken oder ermöglichen können und dass man so ein bisschen bitter darüber wird. Wie geht's dir damit?
Also bitter bin ich nie darüber geworden. Also natürlich macht man sich seine Gedanken, wie wäre das, wenn er irgendwie Kinder hätte oder studiert hätte, zur Schule gegangen wäre. Das ist schon was, was man überlegt. Aber wenn man zum Beispiel die Frage, also ich habe die Frage mal so an meinen Bruder gegeben, Matthias, würdest du gerne was in deinem Leben ändern? Und wenn ja, was wäre das? Und er war irgendwie so völlig perplex und sagt, ja, einen Führerschein hätte ich gerne. Und Autofahren, das wäre cool, aber ansonsten finde ich alles toll. Und ich finde, das drückt es so aus. Ne? Also er ist glücklich, für mich ist es das schönste Geschenk. Und ich glaube einfach, es gibt Menschen, die sind sehend und geistig kognitiv auf der Höhe, sage ich jetzt mal. Und die sind viel unglücklicher. Also von daher, glaube ich, ist alles gut, so wie es ist.
Nochmals vielen Dank. Unsere Geschichten heute Abend haben alle so ein bisschen diesen Drive. Sie sind auf den ersten Blick gar nicht so einfach und man muss ein bisschen hinschauen, um zu sehen, dass sie eine zweite Seite haben und dass sich hinter manchem, was viele einfach nur schwer finden würden, eine Gabe oder ein Geschenk verbirgt. Ganz herzlichen Dank an Jana Natschke.
Sehr gerne.
Florian, mit Menschen, die es nicht immer ganz einfach haben, hast du auch zu tun. Dazu kommen wir gleich noch, aber du hast uns auch ein besonderes Lied mitgebracht.
Genau, wir spielen jetzt gleich von Snarky Puppy featuring Shani Steele, Gone Under, Untergegangen, beziehungsweise heute ist es featuring Naomi Tortieras. Und wir haben ja jetzt schon gehört, wie man genussvoll schaukelt und in dem Sinne, ja, viel Freude und Genuss beim Lied.
Wir warten noch auf Florian. Nee. Ich wollte nicht schon wieder den Spruch bringen, das sei die Antwort Österreichs auf Tina Turner, von daher lassen wir das lieber. Genau. Dein Lied, Florian, bevor wir ein bisschen drüber sprechen und deine Geschichte hören, würde ich dich gerne fragen, wer ist das, der Florian Harder?
Ja, wer ist das, der Florian Harder? Ich weiß es nicht. Ich kann da nicht direkt zu Ausruf geben, deswegen sage ich einfach mal, wo ich herkomme und was ich mache, ist einfacher zu beantworten. Ich stamme aus Mittelhessen, habe in Dresden Psychologie studiert, dort auch meine Frau kennengelernt und habe dann noch eine Ausbildung gemacht zum psychologischen Psychotherapeuten. Das ist zu unterscheiden von einem Philosophen oder einem Philologen oder auch von einem Physiotherapeuten.
Spannend. Also wenn ich höre psychologischer Psychotherapeut, das muss man erstmal heil über die Lippen bringen. Und dann denke ich immer, wenn ich einem begegne, der durchschaut dich jetzt total, der weiß auf den ersten Blick, du hattest eine schwierige Kindheit und deine Seele ist auch sonst ein bisschen verrutscht. Stimmt das eigentlich, dass man so einen besonderen Berufsblick bekommt als Psychologe?
Also vielleicht stimmt das für manche, wobei mein Vorbild so als ja, als Psychotherapeut ist weniger so ein Orakel, was den anderen total durchschaut, sondern das ist eher Columbo aus der Krimiserie der 60er. Seine Kunst ist es ja, ganz naive Fragen zu stellen, bis so, dass der andere sich erklären muss und immer weiter und besser erklären muss. Ja, aber ich könnte das auch zurückgeben. Bei Theologen denke ich vor allen Dingen an Leute, die manchmal sonderbare Antworten geben. Zum Beispiel sowas wie, Jesus ist die Antwort. Aber was war eigentlich doch mal die Frage?
Touché, wir kommen, glaube ich, jetzt lieber zu deiner Geschichte. Gone Under, wir sind gespannt, was du dazu erzählst.
Genau, ich habe dieses Lied erstmal wegen dieser Musik ausgesucht, weil also diese Musik, was wir jetzt gehört haben, das Lied und aber auch die Musik generell von Snarky Puppy drückt für mich total diese Freude und Leidenschaft aus. Das sieht man den Leuten auch an, uns hoffentlich vielleicht auch ein bisschen. Und man hat das Gefühl, das, was sie dort machen, das machen sie sehr gerne und sie sind dort am richtigen Platz. Nirgendwo anders wollen sie sein. Und ich glaube, dass Freude tatsächlich auch von Gott her ein Zeichen ist, wo wir am richtigen Platz sind. Und ich durfte das schon in meinem Studium erleben, dass ich total ja, Freude hatte, das zu studieren und ja auch manchmal diese Freude in meinem Berufsalltag vorkommt. Wobei da natürlich eigentlich der Ansatzpunkt erstmal ein anderer ist. Und auch in diesem Lied ist es ja so, wenn wir uns das anschauen, da heißt es ja erst, ich gehe unter, mein Herz blutet, ich kann nicht mehr schlafen. Also ein Mensch, der droht unterzugehen, weggerissen zu werden. Und so geht es eben auch vielen Klienten, die, mit denen ich zu tun habe, die ja, Angst haben vor verschiedenen Sachen, drohen unterzugehen. Und manchmal drohe ich auch ein bisschen mit unterzugehen. Und da würde ich gerne ein Beispiel erzählen. Als ich gerade begonnen hatte in meiner Ausbildung, habe ich in einer sogenannten Angsttagesklinik gearbeitet. Das heißt, wir haben dort Menschen behandelt, die Angst hatten vor engen Räumen, die Panikattacken hatten, die Angst hatten, dass sie einen Herzinfarkt bekommen, obwohl bei ihnen körperlich eigentlich alles in Ordnung ist. Und wir boten ein spezielles Therapieprogramm für sie an, 5 Wochen ganz intensiv, wo sie sich mit ihrer Angst und der Situation, die ihnen Angst machen, auseinandersetzen sollen. Und jetzt würde ich gerne noch von meinem ersten Klienten erzählen. War ein sehr praktischer Typ, vielleicht Kfz-Mechaniker, der Angst hatte vor allen Situationen, wo er nicht rauskam oder dachte, er kommt nicht raus. Zum Beispiel in der Einkaufsschlange stehen oder wenn er an der Ampel stand, im Stau, im Auto. Und also übten wir das. Wir fingen an mit Autofahren. Das war für mich auch nicht ganz ohne. Ich kannte ihn ja noch nicht lange, wusste vor allem nicht, wie er Auto fährt. Aber das bekamen wir ganz gut hin. Also nach 2 Tagen war er schon wieder relativ entspannt unterwegs. Und weil das so gut lief, dachte ich, na gut, dann schicke ich ihn jetzt mal schon alleine los. Das ist ja wichtig, dass die Leute das noch alleine können. Und ich habe ihn in ein Einkaufszentrum geschickt. Und da kam er dann nach, ich weiß nicht wie lange, aber er kam wieder zurück, jedenfalls zitternd und bebend und voller Angst. Man hat es ihm angesehen. Und er sagt, es hat nicht funktioniert, ich habe immer noch total Angst. Und es stellte sich heraus, dass die Angst ihm zu groß war und er hatte diese Übung abgebrochen. Und ich hatte ganz schön Schuldgefühle, ich fing ja gerade erst an. Ich dachte, na, jetzt habe ich ihm vielleicht zu viel zugemutet. Ich hatte so den Impuls, mich zu erklären oder mich zu rechtfertigen oder ihn irgendwie zu beruhigen. Aber dann dachte ich, okay, das bringt ihm jetzt aber auch alles nichts. Sondern er ist immer noch voller Angst und das Einzige, was ihm hilft, ist, dass wir genau in diese Situation gehen, vor der Angst hat. Also machen wir das. Da habe ich gesagt, gut, pass auf, Sie haben eine Möglichkeit aus meiner Sicht. Ja, Sie müssen jetzt nochmal mitkommen. Wir gehen jetzt in das nächste Geschäft und stellen uns der Situation. Und das machten wir dann auch. Er ging tatsächlich mit, ja, was mich wirklich überraschte. Und wir gingen in den nächsten Netto und stellten uns da der Kasse an und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und immer wieder an der Schlange. Und tatsächlich ging die Angst runter. Stück für Stück, nicht sofort, Stück für Stück. Und dann war sie aber so weit unten, dass er plötzlich freudig war. Ja, es kam so eine Euphorie bei ihm auf, bei mir auch. Und das ist ein häufiges Phänomen tatsächlich. Wenn die Angst weggeht, dass dann Platz ist für die Freude oder so eine Euphorie zurückkommt, so eine Euphorie kommt darüber, dass man es geschafft hat. Da komme ich jetzt nochmal zurück zu einem Lied. Ich glaube, mein Unterbewusstsein hat das vielleicht auch ausgesucht, dieses Lied, weil ich jetzt da mitspielen durfte und ich sozusagen selber durch dieses Wechselbad der Gefühle gehen konnte, nochmal Anspannung, Angst, wie wird das? Und dann aber viel Spaß auf jeden Fall gehabt habe mit diesem Musikern. Vielen Dank übrigens, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Genau. Und ich glaube aber auch, beziehungsweise auch in diesem Text wird dieses Wechselbad der Gefühle ja auch so deutlich. Ich sagte das jetzt, es ist ja eigentlich sehr negativ erst, ich gehe unter, ich ertrinke, mein Herz blutet und dann kommt da so was anderes in dieses Lied rein. Ich will nicht untergehen, ich ertränke meine Sorgen, also da schwenkt es so um. Und ich finde dieses Lied total trotzig und kraftvoll, so gegen diese negativen Gefühle angesungen wird. Und spannend auch, dass dann mitten im Lied plötzlich Gott angerufen wird.
Vielen Dank. Du bringst das, was du als Therapeut tust, zusammen mit Gott und sagst, in dem, was da in diesen therapeutischen Prozessen sich ereignet, kann ich auch Gott wiederfinden und erkennen. Das ist eine ziemlich tapfere Deutung. Es ist ja nicht sozusagen selbsterklärend. Wie kommst du zu dieser Deutung?
Ich komme natürlich daher, dass ich Christ bin und ich glaube aber, dass man Parallelen sehen kann, so was in der Therapie passiert und was wir auch im Glauben erleben können. Also Therapie ist eigentlich am besten, wenn es gut läuft, eine heilsame Beziehung. Eine heilsame Beziehung, wo ich erstmal angenommen bin, so wie ich bin und dann passiert Veränderung. So dieser Klient, der wäre nicht mit mir mitgegangen, wenn er irgendwie mir nicht vertraut hätte, dass das irgendwie gut ist, was ich mit ihm mache. Weil eigentlich ist es ja total Quatsch, ja, dorthin zu gehen, wo ich Angst habe. Da will ich ja weg. Also er macht eigentlich was Kontraintuitives, weil er mir vertraut hat. Und ich glaube, so ist es eben auch bei Gott, dass er uns annimmt, so wie wir sind, und dann passiert Veränderung.
Wie geht das den anderen? Gibt es bei euch in euren Berufen auch Situationen, wo ihr sagt, da deute ich etwas von meinem Glauben her und das unterscheidet die Situation dann total?
So, ich habe ganz viel mit Kindern zu tun, weil ich Erzieherin bin und Gott ist der Schöpfer. Und immer wenn ich in die Situation gehe, wo die Kinder sind in der Wohngruppe, dann sehe ich ganz viele Geschöpfe vor mir. Und das ist einfach grandios, die Kinder zu sehen als Geschöpfe Gottes.
Sind immer noch dann Kinder, die einen unter Umständen nerven und auf den eigenen Nerven rumtrampeln, aber der andere Blick kommt dann vielleicht doch etwas ergänzend hinzu.
Genau, das Positive an den Kindern dann zu sehen.
Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sicht, die ihr auf euren Beruf so habt, aber unter Kollegen ein bisschen ungewöhnlich ist. Also viele würden das, glaube ich, nicht so sehen wie du.
Vielleicht, wobei mich da ein Dozent mal sehr ermutigt hat, ein bekannter Dozent, der auch selber kein Christ ist oder zumindest sagte, dass er damit nicht so viel anfangen kann. Und er erzählte uns eine Geschichte, wie er plötzlich mit, ja, oder mehr oder weniger zufällig über seinen Konfirmationsvers sprach mit oder zu sprechen kam mit dem Klienten. Dem Dozenten selbst sagte dieser Vers gar nichts, aber dem Klienten, er nahm das zum Anlass, selbst mehr in der Bibel zu lesen und das war ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg der Genesung für diese Klienten. Und der Dozent erzählte uns das so als Seminargruppe, so als Anekdote, um uns klarzumachen, dass wir vieles, was da passiert in der Therapie, nicht selbst in der Hand haben. Dass wir sehr viele Sachen mit einwirken können. Und ja, ich würde sagen, manchmal wirkt eben Gott auch höchstpersönlich.
Florian Harder, vielen Dank. Auch unsere dritte Geschichte hat es mit einer Situation zu tun, die auf den ersten Blick gar nicht so einfach ist. Bevor wir sie hören, möchten wir aber auch ein bisschen wissen, wen wir vor uns haben. Anja Lipper.
Ja, mein Name ist Anja Lipper. Ich bin 36 Jahre jung, verheiratet und komme von der Insel Usedom, Zinnowitz. Dort bin ich aufgewachsen und ja, das bin ich.
Die Geschichten von schwierigen Lebenssituationen zeigen, das unterscheidet Christen überhaupt nicht von anderen Menschen. Sie gehen durch die gleichen Lebensprobleme hindurch, die andere auch durchmachen. Dein Lied, das wir hören werden, heißt Poema. Das ist ein bisschen ein seltsamer Titel. Das klingt wie irgendwas zwischen Hustensaft und dem Titel eines Horrorfilmes. Was hat's damit auf sich?
Ja, das Lied Poema, was übrigens Meisterstück heißt, habe ich vor einem halben Jahr kennengelernt, circa. Es spricht mir aus meiner Seele. Krankheit und damit verbundene Arbeitslosigkeit haben auch von meinem Leben nicht Halt gemacht. Das war 2005 bis 2007. Ich wohnte damals in Rostock. 10 Wochen Klinikaufenthalt und 5 Wochen Tagesklinik hatte ich hinter mir. Es ging mir schlecht. Ich war am Ende mit meinem Wohlbefinden, hatte Schlaflosigkeit hinter mir, war erschöpft und ausgelaugt. Nach dieser Zeit folgte eine Phase der Orientierungslosigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Das war kein Zufall. Ich bin gelernte Erzieherin, wollte nicht mehr in diesen Beruf zurück. Ich wollte nichts mehr mit Menschen machen. Ich dachte, das liegt mir nicht mehr. Ich hatte zu viele krankheitsbedingte Niederlagen im Umgang mit anderen Menschen erlebt. Das hat geprägt. Ich wollte etwas ganz anderes machen und plante, Fahrradmonteur zu werden. Doch das zerschlug sich. Dann kämpfte ich um eine Einzelumschulung zur Hörgeräteakustikerin. Doch auch das scheiterte nach circa 3 Monaten in einer Agentur in einer Hörgerätefiliale in Rostock. Ein halbes Jahr Arbeitslosigkeit folgte. Durch diese Umstände hatte ich genügend Zeit nachzudenken, viele Gelegenheiten und um nicht in eine Grübelei zu kommen, machte ich lange ausgedehnte Spaziergänge. Ich redete mit Gott, betete sozusagen. Auch diskutierte ich mit ihm. Es tauchten Fragen auf, wie zum Beispiel, warum ich, warum jetzt, wieso bin ich krank geworden, warum diese Arbeitslosigkeit. Die Situation so anzunehmen, war schwer für mich. Wer ist schon gerne krank oder arbeitslos? Es waren die Umstände, die ich innerlich nicht annehmen konnte. Die Bibel ist mir sehr vertraut, schon von Kindesbeinen an. Eines Tages war der Psalm 139 sehr präsent in meinem Kopf. Der steht in der Mitte der Bibel. Psalmen sind Lieder, die uns in die Gefühle, Hoffnungen und Gebete der Menschen von damals schauen lassen. In diesem Psalm 139 geht es darum, dass mich Gott erdacht, gewollt, geschaffen hat. Mit allen Facetten. Weiter geht es darum, dass Gott mich durch und durch kennt. Er begleitet mich mein ganzes Leben lang. Diesen Psalm habe ich dann auf ein Blatt Papier geschrieben und mit an den Strand genommen. Ich habe ihn auswendig gelernt, um der Grübelei zu entkommen. Psalm 139 bekam für mich eine ganz neue Bedeutung. Ich bin gewollt, geliebt, wunderbar geschaffen, ausgedacht, begleitet, umsorgt und noch vieles mehr. Gott ist immer bei mir, egal wo ich bin, in welcher Situation ich stecke. Er hat mich erschaffen auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise. Ich bin ein Meisterstück Gottes. Dieser Gedanke hat mir in meiner kranken und arbeitslosen Phase sehr geholfen, da ich mich manchmal nicht wiedererkannt habe mit meinen Gedanken, Gefühlen und Ängsten. Doch Gott weiß um das alles und ist bei mir auch in diesen Zuständen. Das Lied macht genau diese Erfahrung von damals, die mich seitdem begleitet, groß. Es ist meine Antwort auf Gottes Psalm. Seitdem ich dem Psalm 139 so eine starke Bedeutung in meinem Leben hat, sehe ich manche Dinge anders. Es sind zum Beispiel die Minderwertigkeitsgefühle, die immer kleiner werden, wenn ich an den Psalm denke. Auch ist Gott an meiner Seite, wenn ich mir wenig zutraue. Gott hat mich geschaffen, wie ich bin. Er wusste von meiner Krankheit, hat sie zugelassen und mich Tag für Tag darin begleitet. Ich fühlte mich nie allein gelassen. Es wurde mir immer bewusster, dass Gott unendlich groß sein muss. Denn der Psalm gilt ja nicht nur mir. Gott hat jeden erschaffen und hält jeden in seiner Hand. Wenn ich über Gottes Größe und Macht nachdenke, werden meine Probleme immer kleiner. Und dieser große Gott kümmert sich persönlich um mich. Das ist für mich einfach grandios. Ich komme immer wieder ins Staunen über diesen meinen großen Gott. Diese Haltung schafft bei mir Dankbarkeit über mich, die Umstände, das Leben, meine Mitmenschen und vieles mehr. Ja, wie ging es dann weiter? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott es war, der die Umstände gefühlt und mein Wohlbefinden gestärkt hat. Es lag an der guten Betreuung der Klinik und dem guten sozialen Netz, welches ich in dieser schweren Zeit hatte. Es gab zum Beispiel eine Menge Leute, die mich besucht haben und die Phase mit begleitet haben. Ich wurde wieder stabiler in meiner Gesundheit und konnte eine Umschulung zur Bürokauffrau beginnen. Das dauerte 2 Jahre in Rostock. Ich beendete sie erfolgreich. Dann gab mir Gott den Mut, mich in meinem Erstberuf Erzieherin wieder zu bewerben. Ich wurde bestärkt von Menschen, die mir nahestehen, die Bewerbungen abzuschicken. Seit 2009 arbeite ich nun wieder erfolgreich als Erzieherin. Mir ist bewusst geworden, dass es die gesundheitlichen Umstände waren, die mir das Leben als Erzieherin so schwer gemacht haben. Seitdem ich die Ursache dafür kenne, medizinisch begleitet werde, kann ich ganz anders damit umgehen. Mein näheres Umfeld ist informiert über mich und meine Diagnose, gibt mir Rückmeldung, wenn ich mich anders verhalte, als es gut ist. Auch habe ich eine gute Ärztin, die Ansprechpartner ist. Ich bin gestärkt in meiner Gesundheit, durfte erfahren, dass Gott alles, aber auch alles in seiner Hand hat. Er trägt und begleitet mich kleinen Menschen. Das drückt auch dieser hoffnungsvolle Vers aus der Bibel aus. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie gehen und ermatten nicht, sie laufen und ermüden nicht. Das steht im Jesaja, ein Bibelbuch. Ich möchte nochmal auf das Lied zu sprechen kommen. Sie werden es gleich hören. Das Lied drückt aus, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, so wie es auch der Psalm 139 beschreibt, dass Gott uns Menschen gebildet hat. Es ist so etwas Großes, ich kann nur staunen, wenn ich die Natur bewundere. Da sind die Sonnenunter, Aufgänge, Berge, Meere, Planeten, Sterne und dahinter sehe ich Gott, der das alles erschaffen hat und dazu auch jeden Einzelnen mich eingeschlossen. Es ist einfach fantastisch, diesen großen Gott als Herrn zu haben und an ihn zu glauben. Dass ich an seiner Seite sein darf, das ist grandios. Auch wenn ich scheitere oder die Lebensumstände einfach miserabel sind, Gott ist für mich der Größte.
Deine Geschichte und dein Lied, die haben so ein bisschen zwei Seiten. Auf der einen Seite erfahren wir etwas über dein Leben und über dieses Lied, aber auf der anderen Seite auch über das Beten und das Singen als solches. Du hast uns im Grunde gezeigt, man ist so seinen Stimmungen auch nicht völlig ausgeliefert, sondern kann etwas dagegen setzen. Und manchmal tut es gut, ein Lied zu haben, das bestimmten Stimmungen auch sagt, da gibt's noch eine andere Wahrheit in meinem Leben. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne mal fragen, habt ihr sowas auch, so Lieder, wo ihr sagt, die setze ich richtig gezielt ein, damit ich manchen Gedanken auch etwas entgegensetzen kann?
Ja, das gibt's. Also das ist ja allgemein bekannt, dass wenn es Abend wird, sich manchmal die Stimmung so drückt. Und in also mir fällt dann oft der alte Kanon ein, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und das bringt mich sehr schön runter und konzentriert mich an dem Punkt, wo ich mich auch konzentrieren möchte.
Vielen Dank nochmal auch an Anja Lipper.
Jetzt kommen wir zu dir. Was ist denn deine Geschichte? Das heißt, wie kommst du denn in diesem Thema vor?
Also jedenfalls nicht durch überragende Musikalität. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Meine höchsten Künste beschränken sich darauf, dass ich, als ich mal eine Kindergruppe geleitet habe, meinte, ich müsste jetzt auch Gitarre spielen. Das mit Rhythmus und Melodie, das hat aber nur sehr bedingt geklappt. Es reichte am Ende nur zu »Die Affen rasen durch den Wald«. Und irgendwann habe ich dann doch erkannt, ich sollte das anderen und berufeneren Menschen überlassen mit der Musik. Aber ich höre sehr gerne Musik, gerne Nils Landgren, gerne Sting, gerne Mumford & Sons. Manche Sachen darf ich aber auch nur mit Kopfhörer oder in meinem Zimmer ganz alleine hören. Bei Alanis Morissette und den Söhnen Mannheims hört sonst bei uns in der Familie der Humor auf.
Okay. Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht? Welche Geschichte, welches Lied? Was ist dir besonders wichtig geworden?
Ja. Ich möchte eine Geschichte aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen über Väter. Bei mir war es so, dass mein Vater aus dem Zweiten Weltkrieg sehr spät zurückgekommen ist, 1949, als schwerkranker Mann aus russischer Kriegsgefangenschaft. 6 Jahre später wurde ich geboren. Man nannte das in der Zeit, ich war ein Nachkömmling, weil meine Eltern beide schon über 40 waren. Ich wuchs in Nachkriegsdeutschland auf, der Wohlstand wuchs, das Vergangene sollte bitte vergangen sein. Unsere Lehrer haben uns sozusagen nichts über das Dritte Reich erzählt und zu Hause war der Krieg tabu. Meine Eltern bauten sich dann eine neue Existenz auf und das machten sie gut. Mein Vater war Generalvertreter für hochwertiges Autowerkzeug. Wir lebten in einem neu gebauten Haus in Bielefeld, in guter Lage. Uns ging es gut. Mein Vater war eigentlich immer unterwegs, nie da. Montags ging er auf Reise, freitags kam er zurück. Und die Kriegsfolgen zeigten sich bei ihm immer härter. Eine Lungenkrankheit zerstörte ihn allmählich. Er war wie viele damals starker Raucher. Das war auch nicht gerade hilfreich. Seine Atemnot war so schlimm, dass wir in jedem Zimmer in unserem Haus eine Sauerstoffflasche hatten. Das sind meine beiden Erinnerungen, Sauerstoffflaschen und Zigaretten. Er starb 1965 und als er tot war, fanden wir nach und nach im Haus seine Zigarettenverstecke. Ich war 10 Jahre alt damals. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, dass mein Vater jetzt tot war, aber es hatte 3 unmittelbare Folgen. Die erste, der Alltag wurde ziemlich traurig und dunkel. Es gab viele Gänge zum Friedhof und es gab im ersten Jahr kein Weihnachtsfest. Das zweite, meine Mutter übernahm die Firma, die Nachkriegsfrauen waren taff. Und das dritte, ein wohlmeinender Onkel brachte mich in eine christliche Kindergruppe, damit ich endlich unter Kinder käme. Ohne ihn wäre ich heute wahrscheinlich Kaufmann, sicherlich nicht Theologe und wahrscheinlich auch kein Christ. Irgendwann habe ich geheiratet. Wir bekamen Kinder, 4, 2 Jungs, 2 Mädels. Und als unsere beiden Söhne heranwuchsen, so um die 10, 12 Jahre alt waren, da erst wurde mir einiges deutlich und das tat ziemlich weh. Ich merkte nämlich, was ich mit 10, 12 Jahren nicht mehr gehabt hatte, einen Vater. Mir wurde auch plötzlich schlagartig klar, dass ich mich an kein persönliches Gespräch mit meinem Vater erinnern konnte, an keine einzige Situation, wo er etwas alleine mit mir gemacht hätte. Einfach gar nichts. Das tat weh, das tut auch heute im Opa-Alter noch weh. Meine Kinder sind jetzt erwachsen, wir haben 6 Enkel und ich darf mit meinen erwachsenen Kindern so auf Augenhöhe umgehen und ich sehe, sie haben Vater und Mutter als Rückhalt, als Heimat, als Gesprächspartner und wenn es mal brennt. Nichts davon hatte ich. Da bleibt ein Vakuum. Und das habe ich erst ganz allmählich in meinem Leben begriffen. In der christlichen Kinder- und Jugendgruppe habe ich auch nicht viel verstanden. Das war alles ziemlich fremd und eine ganz andere Sicht aufs Leben. Da sollte es ein Gegenüber geben, unsichtbar und doch real, das ich nicht gekannt hatte. Man erzählte mir von Jesus, von Gott und dass er ein verlässlicher Vater für mich sei. Das musste ich erst mal verdauen. Also hier unten kein Vater, da oben schon einer. In einem der schönsten Lieder in der Bibel heißt es, wenn dich Vater und Mutter verlassen, dann nimmt mich der Herr auf. Und ich lernte das ganz langsam. Der Gott, von dem die Bibel erzählt, der hat ein Herz, besonders für die Verlassenen, die Waisen, die Witwen, die Einsamen. Und wieder wird er als Vater beschrieben. Jesus rief Gott als Vater an und er brachte seinen Freunden bei, ihn auch als Vater anzurufen. Er erzählte von einem Vater, der für seine Kinder da ist, selbst wenn sie ihr Leben vor die Wand fahren. Ein Vater, dessen größte Freude es ist, wenn seine Töchter und Söhne gesunde und starke Erwachsene werden. Gott als Vater zu haben, das bedeutete, so lernte ich langsam, nicht ein Kleinkind zu bleiben. Mit Gott als Vater sollte ich stark, mündig, entscheidungsfreudig, einfach erwachsen sein. Und doch sollte dieser Vater immer für mich da sein. Ich darf ihn um alles bitten, um Orientierung, das tägliche Brot, um Kraft, um Weisheit, um die Kraft zum Verzeihen oder selbst um Vergebung, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Er setzt mich nicht vor die Tür. Ich bin ihm recht, egal ob ich viel leiste oder gar nichts mehr leiste. Seither ist es mir wichtig, von Gott als Vater zu sprechen und zugleich fällt es mir merkwürdig schwer. Ich habe mich dabei ertappt, dass wenn ich bete, ich ihn selten als Vater anrede. Ich bevorzuge es, Herr oder Gott oder irgendetwas anderes zu sagen. Es ist schmerzhaft, kompliziert, alles andere als selbstverständlich. Und es bleibt ja dabei, als einem Kind, als einem Jugendlichen und auch als einem Erwachsenen hat mir vieles gefehlt. Das hat Spuren hinterlassen in meiner Seele. Mir fehlte ein Vater, der mich mitnahm, der mich führte, der mir zeigte, was es bedeutet, ein junger Mann zu sein, der mir den Widerstand bot, an dem ich mich hätte reiben können. Und Gott ersetzt das ja nicht einfach so. Aber ich lernte, dass er diesem Verlust und diesem Loch in meinem Leben etwas anderes, etwas Starkes entgegensetzt. Und darum ist es mir wichtig, von Gott als Vater zu erzählen. Die Geschichte, die Jesus erzählt von dem Vater, der seinen Jungen wieder aufnahm, als er weggelaufen war, ist für mich eine der wichtigsten Geschichten in der Bibel. Sie gibt mir eine Gewissheit, die ich sonst nicht fände, dass ich sein darf, dass ich nie vor die Tür gesetzt werde, dass ich Fehler machen darf und doch immer ein Zuhause habe, dass Gott auf mich wartet, dass ich ihm bekannt bin und lieb. Das gibt mir einen großen Rückhalt, trotz dieses Lochs in meiner Seele. Es ist etwas Gutes für mich, das zu wissen. Und das Lied, das ich ausgesucht habe, das bringt das zum Ausdruck, auch wenn es gar nicht so häufig von Gott als Vater redet. Aber an einer Stelle doch. Da heißt es, Gott ist meine Hoffnung und mein Halt. Er ist mein Vater, du bist mein Vater und ich bin dein Kind, in Liebe verbunden, vereint wir nun sind. Auch für ein Waisenkind von 62 Jahren ein starker Rückhalt. Der Psychologe William James hat einmal gesagt, ich singe nicht, weil ich glücklich bin. Ich bin glücklich, weil ich singe. Und damit komme ich zum Schluss noch einmal auf die Menschen in der Bibel zurück. Sie haben das so gemacht. Sie haben ihre Freude und ihre Not, ihren Dank und ihr Flehen, ihre Verzweiflung und ihr Glück in Liedern und Gebeten zum Ausdruck gebracht und haben das gleichsam wie eine offene Hand Gott hingehalten. Wir wollten Sie ein bisschen ermutigen, anhand der Geschichten, die wir erzählt haben, das auch zu tun, es einmal zu versuchen, wie eine offene Hand Gott das eigene hinhalten, vielleicht in einem Lied, vielleicht in einem Gebet, vielleicht in einem der alten Lieder der Bibel, wie wir es bei Anja gehört haben. Und die Menschen in der Bibel haben dann erlebt, dass Gott etwas in diese Hand hineingelegt hat. Etwas Trost, etwas Einsicht, neue Zuversicht, Kraft oder Lebensmut. Darum ging es an diesem Abend.